Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Ich lese aus Matthäus Kapitel 5 den 8. Vers. Wir machen also Fortsetzung mit der Betrachtung der Seligpreisungen. Matthäus 5, Vers 8. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Während einer Schiffsreise bewunderte ein gläubiger Passagier an einem Abend den mit Sternen übersäten Himmel. Da gesellte sich ihm ein anderer Passagier zu, der inzwischen für seine schmutzigen Bemerkungen und für seine schmutzigen Witze bekannt war. Er schaute ebenfalls zum Himmel auf und meinte: Wo ist nun Gott? Ich sehe ihn nicht. Nun bekam er zur Antwort: Das können Sie auch nicht. Denn es heißt, selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Gott schauen, darum geht es in unserem Leben, jetzt und einst, jetzt im Glauben, einst im Schauen. Das ist also unsere Bestimmung, Gott zu schauen in seiner Herrlichkeit, von seiner Schönheit fasziniert zu sein, von dem, was er getan hat in der Schöpfung, in der Geschichte und vor allen Dingen im Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus mit all den segensreichen Folgen. Menschen, die Gott schauen, sind nach dem, was Jesus hier sagt, glücklich zu schätzen. Sie sind glückselig. Das ist allerdings nur möglich, so heißt es hier in dieser Seligpreisung, wenn wir ein reines Herz haben. Dazu ein Wort aus Psalm 24, aus diesem bekannten Adventspsalm. Da heißt es in den Versen 3 und 4, wer darf auf des Herrn Berg gehen und wer darf stehen an seiner heiligen Stätte? Antwort: Wer unschuldige Hände hat und reines Herzens ist. Der darf Gemeinschaft haben mit Gott. Der darf seine Herrlichkeit schauen. Wer reinen oder reines Herzens ist. Das Herz umfasst unser Denken, unsere Gefühle, unseren Willen, unser Gewissen. Die Bibel spricht gerade auch vom Herzen als unserem Gewissen. Gott hat unsere Herzen gereinigt, unser Gewissen frei gemacht von der Last der Sünde. Oder denken wir nur an David, es schlug ihm sein Herz, das heißt also sein Gewissen schlug. Das Herz ist das Zentrum unserer Persönlichkeit. Man kann sagen, so wie das Herz des Menschen ist, so ist der ganze Mensch. Mit seiner inneren Einstellung, aber auch im Blick auf sein Verhalten, das daraus folgt. Der Hebräerbrief fasst alles zusammen, wenn er in Kapitel 4, Vers 12 von den Gedanken und Sinnen unseres Herzens spricht. Man könnte es auch als Gesinnung bezeichnen. Es ist das, was den Menschen in seinem innersten Wesen ausmacht. Der Herr Jesus sagt, dass aus dem Herzen des Menschen arge Gedanken kommen. Dazu einmal das Wort aus Matthäus Kapitel 15, das uns ja allen bekannt ist. Die Verse 19 und 20a. Denn aus dem Herzen kommen böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Diebstahl, falsches Zeugnis, Lästerung. Das sind die Dinge, die den Menschen unrein machen. Während die Pharisäer und Schriftgelehrten sehr viel Wert legten auf das Äußere, legt der Herr Jesus Christus seinen Finger auf das eigentliche Problem, auf das menschliche Herz, aus dem heraus all das Böse kommt, das dann, wie Jakobus es auch sagt, zunächst einmal seinen Weg findet über unsere Zunge, über unsere Lippen, wodurch der ganze Mensch verunreinigt wird. Umgekehrt ist es natürlich auch so, hat ein Mensch ein reines Herz in Christus Jesus, wenn wir schon vom Evangelium her jetzt einmal die Dinge bedenken, dann wirkt sich das aus auf all das, was aus seinem Herzen herauskommt, aus dem Herzen, das in Christus Jesus rein ist. Davon spricht Jesus also hier in dieser Seligpreisung. Es geht ihm hier nicht um das äußere Verhalten des Menschen. Darüber spricht er dann später auch in der Bergpredigt. Da geht es auch um das äußere Verhalten, um das Tun und Unterlassen des Menschen. Aber darum geht es ihm hier in erster Linie nicht. Es geht eben um die Schaltzentrale, um das Zentrum der Persönlichkeit des Menschen. Das äußere Verhalten ist für Gott nur dann akzeptabel, wenn es aus einer Gott wohlgefälligen Gesinnung herausquillt, aus einem reinen Herzen. Äußeres Verhalten kann man einüben. Man kann nach außen hin einen wirklich guten Eindruck machen und im Inneren, im Herzen sieht es ganz anders aus. Ich denke, das kennen wir aus persönlicher Erfahrung, das wissen wir auch von anderen Menschen, dass das immer wieder auch so ist und so sein kann. Ich erinnerte mich daran, dass ich vor vielen Jahren in einer Haupteinkaufsstraße einen Besuch machen wollte und dann stand ich vor einem Haus mit einer sehr ansprechenden, schönen Fassade und als ich dann das Haus betrat, da war ich doch ein wenig schockiert über den hässlichen Zustand des Hausflures. Das war angesichts der schönen Fassade nicht zu erwarten. Und so kann das sein. Ein Mensch kann nach außen in seinem Verhalten ein gutes Bild abgeben, aber drinnen im Herzen kann es ziemlich hässlich aussehen. Und einen solchen Menschen bezeichnet der Herr Jesus Christus als Heuchler. Das Wort Heuchler hat auch die Bedeutung von Schauspieler. Er gibt also nach außen hin etwas vor, was im Inneren gar nicht so ist, was durch das Innere seines Herzens, seines Wesens gar nicht gedeckt ist. Natürlich gibt es auch einen Kampf, den wir immer wieder mit uns selbst zu kämpfen haben. Ein Mensch, der in diesem Kampf steht, der im Kampf steht gegen seine argen Gedanken, gegen all das, was aus dem Herzen herauskommt, an Bösem. Ein solcher Mensch ist kein Schauspieler, ist kein Heuchler. Er steht eben in dieser Auseinandersetzung, in der jeder Mensch steht, besonders diejenigen, die in Christus Jesus eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung geworden sind, die aber immer noch vom alten Menschen her beeinflusst werden können. Ein Geistesleben gibt es nicht in Reinkultur. Es ist immer eine Beimischung vom eigenen mit dabei. Aber ansonsten kann es natürlich sein, dass man ganz bewusst nach außen hin etwas vorgibt zu sein, was man in Wirklichkeit in seinem Innersten gar nicht darstellt. Nun, die Voraussetzung, um Gott schauen zu können, ist, wie Jesus hier sagt, ein reines Herz. Und das Wort für rein hat die Grundbedeutung von unvermischt, unverfälscht. Man gebrauchte dieses Wort im Altertum, wenn man vom Wein redete, der nicht mit Wasser vermischt war, oder von Milch, die nicht mit Wasser vermischt war. Dann sprach man von einem reinen Wein oder von reiner Milch. Es bedeutet also im Blick auf Gott, ein ungeteiltes Herz zu haben, einfältig auf Gott und nur auf ihn ausgerichtet zu sein. Das ist ein reines Herz, das nicht im Zwiespalt lebt, nicht geteilt ist. Oder wie Jakobus das nennt, ein zweifelndes Herz, ein Herz, das auf beiden Seiten hinkt. Also ein reines Herz ist, das ganz und völlig auf Gott ausgerichtet ist. Das ist ein reines Herz, nach dem, was hier die Bibel zunächst einmal darunter versteht. Und wenn wir beides zusammen bedenken, sowohl, dass es dem Herrn Jesus hier um das innerste Wesen des Menschen zu tun ist, als auch darum, dass er ungeteilt auf Gott ausgerichtet ist, dass der Mensch ungeteilt auf Gott ausgerichtet ist, dann könnte man das so zusammenfassen, wie das jemand getan hat: wohl dem, dessen Motive, dessen Beweggründe stets lauter sind, rein sind, lauter sind, denn er wird Gott schauen. Das ist es, was Jesus hier zunächst einmal in der Tat gemeint hat. Und ich sage es jetzt schon einmal, hier sprechen wir zunächst vom Gesetz. Hier sprechen wir davon, dass der Herr Jesus Christus das Gesetz des Alten Testamentes auslegt und zielt ab auf das Herz des Menschen. Ja, wir wissen das aus dem Leben des Apostels Paulus, dass es eine Zeit gegeben hat, in der er wohl gut mit dem Gesetz leben konnte. Er schildert es in Römer Kapitel 7 in einigen Versen, dass er lebte angesichts des Gesetzes. Das heißt also, es hatte ihm nicht den Todesstoß versetzt, sondern er konnte ganz gut damit zurechtkommen und war der Meinung, dass er ein Mann war, der das Gesetz hielt, rein äußerlich. Aber wir wissen auch, dass der Augenblick kam in seinem Leben, wo Gott ihm deutlich machte, dass er durch und durch verdorben war. Er starb, so nennt er das, unter dem Anspruch des Gesetzes. Er wurde völlig ohnmächtig und hilflos dem Gesetz Gottes gegenüber. Weil er erkannte, was Gott eigentlich von ihm erwartete. Du sollst nicht begehren, in diesem Gebot wird das ganz besonders deutlich. Du sollst also nichts für dich begehren. Alles nur für Gott und alles nur, weil Gott es will, für den Nächsten. Das ist der Anspruch des Gesetzes. Als ihm das aufleuchtete, als der Geist Gottes ihm das klar machte, da war nichts mehr mit einem schönen, angenehmen, selbstzufriedenen Leben unter dem Gesetz. Sondern da wurde er zu Schanden vor Gott. Da wurde er zu einem Sünder. Da wurde er zu dem, was er wirklich war. Und wenn uns das deutlich ist, was Gott eigentlich von uns erwartet, werden wir zu dem, was wir sind von Natur aus, während wir uns selbst täuschen über uns selbst. Wenn wir also nicht einfach über solch ein Wort hinweglesen wollen, dass der Herr Jesus hier als Auslegung des alttestamentlichen Gesetzes bringt, dann müssen wir uns natürlich die Frage gefallen lassen, wie steht es da mit uns? Und das ist ja immer das Merkmal eines fruchtbaren Bibellesens, dass man zunächst einmal sich die Frage stellt, was steht da eigentlich? Was ist da eigentlich gemeint an sich? Was meinte Gott in der damaligen Zeit damit, als er dieses Wort aussprach? Und dann geht es um die Frage, was hat es mir persönlich zu sagen? Im Blick auf meinen Herzenszustand, auch im Blick auf mein Verhalten, im Blick auf meine Situation, in der ich mich im Augenblick befinde. Das sind immer wieder die zwei Fragen. Was meint das Wort an sich und was bedeutet es für mich persönlich in meiner Situation? Und hier würde das dann bedeuten, dass man sich die Frage vorlegt, was treibt mich denn eigentlich an? Was setzt mich denn eigentlich in Bewegung? Jeder Mensch wird von irgendetwas gelenkt und geleitet. Von seinem Willen, von einer inneren Motivation, von einem Beweggrund. Irgendwas treibt ihn ja, irgendwas regt ihn ja an, bestimmte Dinge zu tun oder auch bestimmte Dinge nicht zu tun. Ja, was bewegt uns dazu, den Gottesdienst zu besuchen? Was bewegt uns zu diesem und jenem Tun in unserem alltäglichen Leben oder auch Lassen? Menschen können uns da etwas vormachen und wir können uns auch selbst täuschen über uns selbst. Wir können uns selbst etwas vormachen. Der Mensch neigt dazu, sich selbst zu betrügen. Und nicht umsonst hat mal jemand gesagt, er will auch betrogen werden. Und das geschieht ja in unserer Gesellschaft. Das geschieht durch die Medien, das geschieht im politischen Bereich, das geschieht im wirtschaftlichen Bereich. In dem Augenblick, wo man hineingeht in einen Supermarkt, schon wird man irgendwo gelenkt und geleitet. Und ja, man möchte sagen, auch betrogen. Ja. Das ist sehr, sehr notvoll. Die Psychologie, die Verkaufspsychologie spielt eine ganz, ganz große Rolle in unserer Zeit. Es ist traurig, dass auch Christen davon oftmals beeinflusst werden, sind dann gar nicht mehr echt. Sie beurteilen auch andere nur noch psychologisch. Sie können gar nicht mehr anders. Sie kommen nicht mehr vom Wort Gottes her, von dem, was Gottes Wort sagt, sondern sie kommen von dem her, was die Psychologie sagt, über den Menschen. Gut, also anderen können wir etwas vormachen, auch uns selbst. Gott können wir nichts vormachen. Vor ihm sind wir, Hebräer Kapitel 4, Vers 12, bloß und aufgedeckt. Vor seinem Angesicht, bloß und aufgedeckt, jeder einzelne von uns. Gott schaut mitten in dein Herz hinein und auch in meins, in diesem Augenblick. Er weiß genau, was in uns vorgeht. Wir können ihm nichts vormachen, gar nichts. Ist auf der einen Seite erschreckend, wenn wir vom Gesetz herkommen, auf der anderen Seite, wenn wir von der Gnade, vom Evangelium herkommen, dann ist es eine wunderbare, herrliche Botschaft. Ich darf Gott mein Herz ausschütten. So wird ja im Alten Testament in einem der Psalmen Gebet definiert. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Ich darf ihm alles sagen, denn er kennt mich ja sowieso schon, durch und durch. Aber er möchte es gerne hören, was in mir ist. Es schreckt ihn auch nichts ab, was mein Innerstes angeht. Er ist auch nicht enttäuscht über irgendetwas. Es fällt mir schwer, das über meine Lippen zu bringen, dass ich eine Natur habe, die ihn nicht lieben kann. Von Geburt an. Eine Natur, die nur sich selbst liebt. Die weder Gott liebt, noch den Nächsten liebt. Fällt mir schwer, das Gott so zu sagen, aber er will es hören. Er weiß es ja schon längst. Also vor ihm ist alles bloß und aufgedeckt. Anders gefragt, was macht denn nun nach dem Willen Gottes ein reines Herz aus? Was sollte uns denn nun antreiben? Was sollte uns in Bewegung setzen, motivieren? So nennt man das ja. Übrigens erinnert mich das daran, dass es aus im christlichen Bereich sogenannte Motivationsseminare gibt. Das hat der Geist Gottes nicht nötig. Wenn wir eine Schau haben von unserem Herrn Jesus Christus, dann sind wir motiviert, brauchen wir keine Motivationsseminare oder die Gemeindeglieder zu motivieren zu irgendetwas. Also, was sollte uns in Bewegung setzen? Als ein Pharisäer Jesus die Frage stellte, was denn das höchste Gebot im Gesetz Gottes sei, wir sind immer noch im Gesetz. Ja? Das höchste Gebot im Gesetz Gottes sei, da antwortete Jesus mit einem Zitat aus 5. Mose Kapitel 6, Vers 5. Wir lesen das von dieser Begegnung, die Jesus hatte mit diesem Pharisäer in Matthäus Kapitel 22. Ich lese einmal diesen Abschnitt. Als aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Es bestand ja zwischen den Sadduzäern und den Pharisäern doch eine tiefe Kluft. Und einer von ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn und fragte: Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber antwortete ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Also mit deinem ganzen Menschen, mit deinem ganzen Sein sollst du Gott, deinen Herrn, lieben. Dies ist das höchste und größte Gebot. Das andere aber ist dem gleich: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. In diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also, du sollst Gott über alles lieben. Er muss dir konkurrenzlos wichtig sein. Und deinen Nächsten, das fügt Jesus hier hinzu, zu diesem Zitat aus dem Alten Testament, und deinen Nächsten sollst du lieben wie dich selbst. Und darin, sagt er, hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das heißt, das ganze Alte Testament ist damit gemeint. Findet seine Zusammenfassung in diesen beiden Geboten: Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das bedeutet also, alles, was wir tun, sollten wir aus Liebe zu Gott und aus Liebe zum Nächsten tun. Das sollte uns antreiben. Das ist das Wesen eines reinen Herzens. Dass alles, was wir tun, ich betone das einmal, nicht nur das eine oder andere, sondern alles, was wir tun, und zwar nicht nur am Sonntag hier im Gottesdienst, sondern alles, was wir tun im alltäglichen Leben, vom Montags bis Samstags, dann kommt der Sonntag, ja. Alles, was wir tun, sollten wir aus Liebe zu Gott tun und aus Liebe zum Nächsten, weil Gott das so will. Aus Liebe zum Nächsten. Nicht, weil wir das so wollen, sondern weil Gott das so will. Das sollte uns treiben. So heißt es im kleinen Katechismus von Luther, du sollst Gott über alle Dinge fürchten, lieben und vertrauen. Über alle Dinge. Mehr als alles andere. Sollst du Gott lieben, sollst du ihm vertrauen, sollst du ihn fürchten. Damit beginnt es immer wieder. Du sollst Gott fürchten. Die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit, das ist ganz wichtig. Aber dann geht es auch immer wieder um die Liebe zu Gott und um das Vertrauen zu ihm. Das Vertrauen, der Glaube ist die Bienenkönigin. Ja, wenn ich den Bienenschwarm haben möchte und habe die Bienenkönigin, dann habe ich auch den Bienenschwarm. Der Glaube zieht alles andere nach sich. Deshalb ist der Glaube so etwas Entscheidendes. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. Also, die Liebe zu Gott, Gottesfurcht, Liebe zu Gott, das Vertrauen zu ihm, das sollte die treibende Kraft in unserem alltäglichen Leben sein. Das nennt die Bibel Gottseligkeit. Da ist also alles durchdrungen von unserer Beziehung zu Gott, von unserer Liebesbeziehung zu Gott, von unserem Vertrauensverhältnis zu ihm, von unserer Gottesfurcht. Alles ist durchdrungen davon, das nennt die Bibel Gottseligkeit. Wir sollten also mit jeder Faser unseres Herzens an Gott hängen. Ein reines Herz liebt Gott über alles und vertraut ihm über alles. Das sollte uns treiben, jeden Tag. Wenn wir morgens die Augen aufmachen, nachdem wir hoffentlich gut geschlafen haben, sollten unsere Blicke schon nach oben gehen, zu unserem Herrn. Wir hatten übrigens in der Jungschar früher ein schönes Lied, dein erster Gedanke, der sollte sein, Jesus Christus, dein erster Gedanke. Also nicht erst dies und jenes, was am Tag noch zu erledigen ist, sondern er selbst sollte im Zentrum unseres Denkens stehen, schon früh am Morgen. Und wenn wir die Augen abends schließen, hoffentlich in einer gesunden Müdigkeit, dann sollte unser letzter Gedanke der Herr sein. Und dazwischen alles von ihm durchdrungen, immer auf ihn ausgerichtet, immer um ihn zu verherrlichen, aus Liebe zu ihm alles zu tun. Spüren wir etwas von unserem Herzen, das sich dagegen wehrt? Hoffentlich. Hoffentlich nicken wir das nicht einfach so ab. Auch als Gläubige, die wir, wenn es recht zugegangen ist, diesen Gesetzesprozess schon einmal grundsätzlich bei unserer Bekehrung durchgemacht haben. Auch als Gläubige sollten wir uns dem immer wieder stellen und uns dessen immer wieder bewusst sein, was Gesetz eigentlich fordert von uns. Unter Gesetz ist Fluch. Ne? Unter Gesetz ist Fluch. Das merken wir, das spüren wir in unserem Herzen, die Gegenwehr. Die Rebellion dagegen. Ein Erweckungsprediger erzählt von einem Gespräch, das er gehabt hat mit einer Frau, der er einiges sehr Ernstes zu sagen hatte. Und wahrscheinlich ist sie deshalb beleidigt gewesen. Ich meine, das muss man dann eben auch mal in Kauf nehmen, dass jemand sich das nicht gefallen lassen will, dass man den Finger auf die wunden Stellen legt in seinem Leben. Und sie kam aber nach einigen Tagen wieder zu ihm. Und dann sagte sie zu ihm, sie haben mich nicht schlimmer dargestellt, als ich wirklich bin. Na, wir denken an das Wort, das die Königin von Saba zu Salomo sagte. Vielleicht kann man das auch hier mal anwenden, auch wenn es einen anderen Hintergrund hatte. Man hat mir nicht die Hälfte gesagt. Ne? Wenn ich dir heute Morgen sage, wie böse du bist, dann sollte eigentlich klar sein für dich, du hast mir nicht die Hälfte gesagt. Ich bin viel schlechter, als du mich jetzt hier machen könntest. Ne? So ist es auch in der Tat. Und so hat sie das auch erkannt. Sie haben mich nicht schlimmer dargestellt, als ich bin. Hätten mich mein Stolz und die Sorge um meinen guten Ruf nicht von vielem abgehalten, dann wäre ich einen genauso schlechten Weg gegangen wie viele andere. Nicht Liebe zu Gott und Ehrfurcht vor ihm haben mich vor groben Sünden bewahrt, sondern einzig und allein Hochmut und Selbstsucht, dass ich nämlich die schlimmen Folgen meines Tuns gefürchtet habe und nicht Gott. Und wir, was würden die anderen denken? Ne? Das kommt doch oft vor bei uns, in unseren Gedanken. Was würden die anderen darüber denken, ne? Wenn ich dieses täte, wenn ich jenes täte, oder wenn ich dieses zugeben müsste oder jenes zugeben müsste? Was würden wohl die anderen darüber denken? Und das kann uns antreiben, ne? Das kann uns davon abhalten, wirklich echt böse Dinge zu tun oder auszusprechen. Oder aber Dinge zu sagen, die dem anderen, man mag es vielleicht gut meinen, Schaden zufügen. Also diese Lobhudelei in der Gemeinde, wie manche Personen so herausgestellt werden und auf den Sockel gehoben werden, das tut ihnen nicht gut. Es tut mir nicht gut, es tut euch nicht gut. Aber es gibt solche, die können nicht anders. Sie müssen immer die anderen so hochstilisieren und so loben, ja, und merken gar nicht, dass sie dem anderen viel mehr schaden, als dass sie ihm Gutes tun. Ne? Was auch immer die Motivation sein mag dabei, gut ist das nicht. Ein rechtes Lob, ein aufrichtiges Lob zur rechten Zeit, wenn jemand mal wirklich niedergeschlagen ist, das kann viel Gutes bewirken. Ja? Aber diese Lobhudelei, wie wir das nennen, das ist nichts Gutes, muss sich jeder von uns fragen. Manchmal ist es besser für uns, wenn man uns mal ein wenig den Rost abmacht. Das täte uns gut, das wäre heilsam für uns. Aber solche Menschen sind sehr unbequem, man mag sie nicht, man möchte lieber etwas anderes hören. Ich kannte eine liebe alte Schwester, die uns einmal sagte, sie wäre der Meinung gewesen, sie könnte eine ganz bestimmte Sünde nicht tun. Das hat sie sich nicht zugetraut. Und dann fiel sie genau in diese Sünde. Ich weiß nicht, was es gewesen ist, aber eins weiß ich, in ihrem ganzen Leben wurde sie immer wieder in Erinnerung an diesen Fall gedemütigt. Wir sehen also, das Wort Gottes hat Recht, das lehrt auch unsere Erfahrung, das Wort Gottes hat Recht, wenn es sagt, dass das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens böse ist von Jugend auf. Es ist durch und durch selbstsüchtig. Das menschliche Herz ist unrein. Dazu ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 3. Paulus spricht ja in diesem Kapitel von der Glaubensgerechtigkeit. Da ist keiner, so sagt er, der gerecht ist, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der nach Gott fragt, wirklich aus Liebe nach Gott fragt und nicht aus selbstsüchtigen Motiven heraus. Sie sind alle abgewichen und allesamt verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist Gottes Urteil. Ob uns das lieb ist oder nicht, wir wehren uns ja von Natur aus dagegen. Wir haben von Natur aus eine sehr, sehr gute Meinung von uns selbst. Umso schlechter denken wir oft über andere. Das hebt ja auch die eigene Persönlichkeit. Es geht also um Gottes Urteil. Wenn wir das Leben Jesu nehmen, das, was er nicht nur, was er gesagt hat, sondern auch das, was er gelebt hat. Und das einmal als Maßstab für uns nehmen. Dann wird deutlich, wie unrein wir sind. Wir müssen eigentlich ständig durch die Gegend laufen, unter Gesetz durch die Gegend laufen, wie die Aussätzigen und rufen, unrein, unrein, unrein. Und alle müssten sich von uns entfernen und distanzieren. Unrein, das sind wir, wenn wir uns vergleichen mit dem Herrn Jesus. Wenn ich eine etwas krumme Linie ziehe auf einem Blatt Papier und daneben ein Lineal, ein gerades Lineal halte, dann wird offenbar, wie krumm die Linie ist, die ich gezogen habe. Und wenn wir das gerade und tadellose und lautere Leben unseres Herrn Jesus als Maßstab nehmen, als Maßstab anlegen an unser Leben, seine Liebe zum Vater, seine Liebe zum Nächsten, was er tat, hat er tatsächlich in jedem Augenblick aus Liebe zum Vater und aus Liebe zum Nächsten. Dann wird offenbar, wie krumm und schief unser innerstes Wesen ist von Natur aus. Wie unrein wir sind. Wenn wir von Unreinheit sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur von irgendwelchen sexuellen Entgleisungen. Daran denken die meisten dann sofort. Davon spricht die Bibel auch viel. Und gerade in unserer sexualisierten Gesellschaft denkt man dann besonders an dieses Gebiet. Aber es umfasst alles. Und es umfasst besonders die Motivation unseres Herzens, unser innerstes Wesen, dieses Wort rein bzw. unrein. Täglich wird das durch das Wesen dieser Welt bestätigt. Mich wundert das manchmal, dass nicht mal jemand auf den Gedanken kommt, öffentlich zu sagen, der Mensch ist böse, böse und noch einmal böse. Es wird immer schlechter in dieser Welt, aber niemand kommt auf diesen Gedanken. Wisst ihr, was fehlt? Ich sage euch, was fehlt, was uns fehlt. Wir brauchen Bildung. Bildung brauchen wir, wenn wir nur mehr gebildet wären. Aber gerade in den sogenannten gebildeten Kreisen sieht es oft sehr, sehr hässlich aus. Sehr, sehr schlimm aus. Wenn sie nicht beobachtet werden, dann kommt das ganze Notvolle ans Tageslicht. Lloyd Jones erzählt davon. Lloyd Jones war, bevor er zum Prediger berufen wurde von Gott, Arzt und bewegte sich in solchen Kreisen. Und dann erzählt er, wie es einmal zugegangen ist, war an irgendeiner Feier, einer Geburtstagsfeier, das so. Er war zutiefst schockiert. Das waren die gebildeten Leute. Bildung hilft uns nicht. Was uns hilft, ist das Evangelium, nichts anderes. Gott lässt manches zu, um uns zu demütigen, damit wir übereinstimmen mit seinem Wort. Aber wir sollten es auch tun, auch wenn wir nichts davon empfinden bei uns, sollten wir es tun. Wir wollen Gott einfach Recht geben. Wenn Gottes Wort das sagt, dass wir von Natur aus so schlecht sind, dann sollten wir sagen, jawohl, Herr. Ich beuge mich darunter, auch wenn ich nicht denke, dass ich dazu fähig wäre, zu diesem oder jenem. Ich beuge mich darunter. Wenn dein Wort es sagt, will ich im Namen Jesu deinem Wort auch Recht geben, auch wenn ich das im Moment gar nicht so empfinde. Und hier und da kann Gott uns dann solche Wege führen, dass mal jemand so ordentlich in die Pfütze reintritt und da kommt der ganze Schlamm nach oben, ja? Ehe ich gedemütigt ward, irrte ich im Blick auf die Einschätzung meiner Person. Gott lässt das zu, wie wir es gerade auch in diesem Beispiel gehört haben von jener alten Schwester. Also vielleicht erkennen wir heute ganz neu, was es heißt, unter dem Anspruch des Gesetzes Gottes zu stehen. Und bedenken auch, wer kein reines Herz hat, unter diesem Anspruch des Gesetzes, wer kein reines Herz hat, wird Gott nicht schauen. Er kann Gott jetzt nicht schauen und wird Gott auch einst nicht schauen. Das ist Gesetz. Und das will der Herr Jesus zunächst einmal auch in der Bergpredigt deutlich machen. Bevor er auch das in seiner Absicht hat, die Menschen dahin zu führen, dass sie dann auch einen dementsprechenden Wandel aus ihm herausführen, ja, aus dem Glauben an ihn, will er sie zunächst einmal, will er ihnen deutlich machen, was Gesetz eigentlich fordert, dass das Gesetz es auf ihr Herz, auf ihr innerstes Wesen abgesehen hat und dass sie alle ohne Ausnahme unter dem Anspruch des Gesetzes Sünder sind unreine Menschen mit falschen Beweggründen. Und es ist wichtig, dass dieses Gesetz immer wieder auch mal gepredigt wird. Pflüget ein neues, sagt der Prophet Hosea. Er wendet sich an das Volk Gottes. Es mag ja jemanden geben unter uns, der sagt, was interessiert uns das Ganze? Wir stehen ja nicht mehr unter Gesetz. Es ist gut, wenn wir uns damit immer wieder beschäftigen und uns den Spiegel des Gesetzes hin und wieder vorhalten, damit wir wissen, was Gott eigentlich vom Gesetz her von uns erwartet und wie das von Natur aus bei uns ist. Das ist eine heilsame Geschichte, sich immer wieder dem mal auszusetzen. Manche Gottesmänner haben das täglich getan. An jedem Abend hatten sie eine Liste von Fragen, die sie sich vorlegten. Wie stand es damit heute? Wie stand es damit? Wie war es hier? Wie war es dort? Jeden Tag. Das ist uns ja völlig verloren gegangen. Oder wenn ich daran denke, wie Menschen sich vorbereitet haben auf das Abendmahl in früheren Zeiten. Eine ganze Woche lang haben sie darüber nachgedacht. Nun, wir dürfen als Sünder kommen. Wir kommen jetzt gleich dazu. Es geht nicht darum, irgendeine Bedingung zu erfüllen. Das wäre wirklich Gesetz dann. Aber es ist gut, wenn man sich solche Fragen einmal vorlegt, damit Licht hineinkommt in unsere Herzen. Wir kommen zum Evangelium. Das war also Gesetz, was wir jetzt gehört haben. Ja? Und das Gesetz ist gut, es ist geistlich, es ist heilig, sagt Paulus in Römer Kapitel 7. Wir können es nicht einfach so wegwischen und sagen, damit haben wir nichts zu tun. Es muss schon etwas Besonderes geschehen, ja, damit wir frei werden und frei sind von der Herrschaft des Gesetzes. Da brauchen wir jetzt Evangelium, da brauchen wir die Gnadenbotschaft. Und auf dem Hintergrund des gesetzlichen Anspruchs Gottes, da wird einem die Gnade dann wieder ganz neu groß. Wenn der Heilige Geist uns überführt, ganz neu von unserem sündhaften Wesen, dann fangen wir Gott an zu preisen, wenn wir ihn in seiner Herrlichkeit schauen. Wie wir es auch gesungen haben, wenn wir auf Christus schauen, blicket auf ihn. So ist es bei der Bekehrung eines Menschen. So hat ein Spurgeon das erlebt. Tief niedergedrückt, mit 17 Jahren, in einem behüteten Elternhaus aufgewachsen. Der Großvater, ein Pfarrer, der Vater, ich weiß nicht, ob vielleicht auch ein sogenannter Geistlicher, behütet aufgewachsen und doch zutiefst niedergebeugt durch die Last der Sünde. Er sagt, ich bin der größte Sünder, den es gibt, so in etwa. Ja. Bis er die Botschaft hörte, blicket auf ihn aller Weltenden, so werdet ihr errettet werden, auf ihn den Gekreuzigten. Und da kam die Gewissheit der Vergebung und die Gewissheit ewigen Heils in sein Herz hinein. Also, Evangelium, es muss ja nun nicht nur gegraben werden, um an dieses Gleichnis vom Feigenbaum, vom unfruchtbaren Feigenbaum zu erinnern. Ich habe mich neulich nur intensiver damit beschäftigt. Sondern es muss auch gedüngt werden. Lass ihn noch dieses Jahr, so heißt es, ich will noch einmal graben und ich will ihn düngen. Graben ist Gesetzeswerk, wie wir es gerade auch, wie wir hoffentlich etwas davon gespürt haben in unseren Herzen. Und düngen ist Evangelium, frohe Botschaft von der Gnade Gottes in Christus. Und kein Mensch könnte die Verheißung in Anspruch nehmen, Gott zu schauen, jetzt zu schauen oder einzuschauen und damit glückselig zu sein, wenn wir diese Seligpreisung nicht vom Evangelium her verstehen dürften. Wer mit seinen Anstrengungen um ein reines Herz einmal grundsätzlich zu Schanden geworden ist vor Gott, und erkannt hat, dass die menschliche sündige Natur unverbesserlich ist. Unverbesserlich. Du kannst dich noch so sehr anstrengen, deinen alten Menschen zu verbessern. Du wirst es nicht schaffen. Wer weiß, wenn mir geholfen werden soll, dann brauche ich ein neues Herz. Ich brauche ein neues Herz. Dann brauche ich eine Herzverpflanzung. Und da sind wir mitten im Evangelium, das bereits im Alten Testament angekündigt worden ist. Und dazu lese ich uns einige Worte aus dem Propheten Hesekiel, diese wunderbare Verheißung aus Kapitel 36. Ich lese einmal von Vers 25 an. Ich will reines Wasser über euch bringen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben, und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Was uns auffällt, ist, dass es hier immer wieder heißt, ich will, Gott will. Ja, das ist Evangelium. Es kommt jetzt etwas von Gott in unser Leben hinein. Es muss ja von oben kommen. Von mir kann es ja nicht kommen. Von anderen kann es auch nicht kommen. Andere können mir auch nicht helfen. Ich elender Mensch, sagt Paulus, wer wird mich erlösen von dem Leibe dieses Todes? Von der Unreinheit meines Herzens. Wer kann mir ein neues Herz schenken? Das kann ich mir nicht selbst geben. Das muss von oben kommen. Das kann nur Gott tun. Ich will, heißt es hier immer wieder. Was will Gott tun? Wir haben von der Reinigung gehört. Davon ist hier die Rede, von allen Götzen. Und es ist von einem harten Herzen die Rede, von einem steinernen Herzen. Das bedeutet also, wenn wir diese beiden Dinge zusammen bedenken, dann bedeutet das, ein steinernes Herz ist ein unreines Herz. Ein unreines Herz ist ein steinernes Herz. Das will Gott wegnehmen und er will ein fleischernes Herz geben. Was ist das, ein fleischernes Herz? Ein Herz, das empfindet für Gott. Ein Herz, das auf ihn ausgerichtet ist. Ein Herz, das hört, was Gott zu sagen hat, das das, was Gott zu sagen hat, aufnimmt im Vertrauen. Ein Herz, das Gott liebt. Ein fleischernes Herz. Und das will ich euch jetzt schenken, sagt der Herr. Und ich sagte, da sind wir mittendrin im Evangelium. Wie funktioniert das denn eigentlich? Und was ist denn letztlich auch jetzt mit diesem reinen Herzen gemeint? Ich sagte, ein Herz, das Gott liebt. Nun, wenn wir andere Stellen da mit hineinnehmen, dann bedeutet das nichts anderes als ein gläubiges Herz. Ein reines Herz ist ein gläubiges Herz. Ist ein Herz, das glauben kann, dass der Herr Jesus unser unreines Herz mit ans Kreuz genommen hat, uns davon erlöst hat und dass nun der Herr Jesus Christus das Leben ist an unserer Stelle, was Gott verherrlicht und was ihm Frucht bringt, was ihn liebt und den Nächsten liebt. Ein Herz, das das glauben kann, ist ein reines Herz. Ein gläubiges Herz ist ein reines Herz. Ein Herz, das sein Vertrauen gänzlich setzt auf das, was Gott in Christus getan hat, in Kreuz und Auferstehung. Das ist ein reines Herz. Also wir haben dieses reine Herz, das Gott uns schenken will durch seinen Geist, nicht in uns selbst. Ich kannte einen Bruder, es war wirklich ein gläubiger Mann, der war der Irrlehre erlegen, als hätte, könnte der Mensch ein reines Herz in sich selbst haben. Das heißt also, alles Böse, was aus ihm herauskam, schob er dem Satan in die Schuhe. Er sagte, ich habe ja ein reines Herz, es kann nicht aus meinem Herzen kommen. Ja? Ein großer Irrtum. Wir haben unser reines Herz in Christus. Indem wir ihm vertrauen, indem wir ihn in seiner Reinheit ergreifen, haben wir ein reines Herz. Im Glauben. Ein reines Herz ist ein gläubiges Herz. Das ist wunderbar, dass wir das wissen dürfen. Und das war es, was auch die Christen, die ersten Christen zu Pfingsten empfangen durften, die wurden von ihrem Unglauben dem Herrn Jesus gegenüber überführt und empfingen durch Buße und Glauben die Reinheit Christi. Sie wurde ihnen zugerechnet. Das war eine frohe Botschaft für sie. Und das ist auch eine frohe Botschaft für uns. Und das bedeutet, das beinhaltet, dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir dürfen kommen, wie wir sind, als Unreine, als solche, die von Natur aus voller unreiner, selbstsüchtiger Motive sind und die auch nicht durch eigene geistliche Klimmzüge ein reines Herz bekommen können, wobei jeglicher Eigenruhm ausgeschlossen ist. Das ist ganz wichtig. Wo bleibt der Ruhm, fragt Paulus? Er ist ausgeschlossen. Unter dem Evangelium ist jeglicher Ruhm für uns ein für alle Mal ausgeschlossen. Ich will meine Ehre keinem anderen geben. Im Gnadenbund hat Gott alle Ehre bekommen. Der Sohn hat den Vater im Himmel vollkommen verherrlicht an unserer Stelle. Er hat ihm alle Ehre gegeben. Das wird uns zugerechnet. Darin haben wir ein reines Herz, in der zugerechneten Gerechtigkeit Christi. Wir erinnern uns vielleicht an jene schöne Geschichte von dem Künstler, der den Auftrag bekam, von seiner Stadt ein Bild zu malen. Und dazu, zu diesem Stadtbild, gehörte eben auch ein Straßenfeger. Und im 19. Jahrhundert, also 1800 und, waren das in der Regel Leute, die ziemlich arm waren und auch ziemlich zerlumpt aussahen und schmutzig waren. Und der Künstler wollte ihm auch einen Platz geben, er gehörte nämlich in dieses Stadtbild, war allen bekannt, einen Platz geben in seinem Bild, in seinem Gemälde. Und dann hat er mit ihm einen Termin ausgemacht und dann kam dieser Mann auch mit einem ganz anderen Outfit. Er hatte sich irgendwo schöne Kleider besorgt, er hatte sich gewaschen, er erinnerte in keinster Weise mehr an den Straßenfeger, den der Maler nun abbilden wollte. Und was war die Folge? Der Maler musste ihn wegschicken. So wollte er ihn nicht haben. Und wenn du dich in irgendeiner Weise vor Gott herausputzen willst, mit deiner eigenen Frömmigkeit, dann sagt Gott Nein dazu. Das will er nicht. Er will, dass du so kommst zu ihm und immer wieder so kommst, auch als Gläubiger, wie du bist. Mit einem Herzen, das von Natur aus schmutzig ist. Und dass du nur in Christus dieses reine Herz hast, das dir zugerechnet wird. Und das dann natürlich auch seine Auswirkungen hat. Aber du kommst immer als einer, der leere Hände hat, der nichts, aber auch gar nichts vorzuweisen hat aus sich selbst heraus. Und ich sage noch einmal, was ich auch am vergangenen Sonntag schon erwähnt habe, auch das, was Gott durch seinen Geist in uns wirkt, auf dem Weg der Heiligung, das weisen wir nicht Gott vor und sagen, schau mal, ne, wie weit ich es schon gebracht habe, mit deiner Hilfe in meiner Heiligung, ja. Wir kommen als Sünder und immer als Sünder, auch wenn wir es in unserer Heiligung noch so weit gebracht haben durch Gottes Gnade. In uns selbst nichts, in Christus alles. Und so dürfen wir kommen. Und wenn das keine frohe Botschaft ist für dich und für mich, dann weiß ich es nicht. Eine Gnadenbotschaft. Du brauchst Gott nichts vorzumachen, du darfst kommen. Du darfst ihm sagen, welch ein großer Sünder du bist und was sich da alles immer wieder in deinem Herzen abspielt. Und so nimmt er dich und so hat er dich genommen. Nicht anders. Nicht als einer, der in irgendeiner Weise eine Vorleistung bringen müsste. Gott hat dich nicht angenommen, weil er irgendetwas in dir gesehen hat. Gott erbarmt sich über dich, weil er sich über dich erbarmen will. Und nicht, weil du irgendetwas vorzubringen hättest. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Seine Gnade uns gegenüber ist ausschließlich begründet darin, dass er gnädig sein will. Und nicht in irgendetwas, was wir ihm zu bringen hätten. Meine ernsten Gebete, mein intensives Bibelstudium und, mein Zeugnis geben. Oder mein gutes äußeres Benehmen in meinem täglichen Alltag, jetzt spreche ich nicht von mir, jetzt spreche ich einmal von euch. Ja? Was wollen wir ihm denn bringen? Wollen wir ihm das bringen und dann mit seiner Gnade rechnen und dann den Herrn rühmen für sein Erlösungswerk? Hat Gott nicht alles ganz alleine gemacht? Hat er nicht die Welt ganz alleine gemacht? Hat er dich dazu gebraucht? Hat er mich dazu gebraucht? Hat er das Erlösungswerk, die Verherrlichung des Vaters nicht ganz alleine vollbracht? Es ist vollbracht. Was ist vollbracht? Die Verherrlichung des Vaters ist vollbracht. Hat er das nicht ganz alleine getan? Und alles andere, tut er das nicht ganz alleine? Er gebraucht dich, er gebraucht mich, er wirkt in dir und mir, aber wir kommen immer als solche, die nichts zu bringen haben und nichts anderes zu rühmen haben als seine Gnade, als sein herzliches Erbarmen. Denn was dein Gesetze spricht, kann mein Werk genügen nicht. Mag ich ringen, wie ich will, fließen auch der Tränen viel, tilgt das doch nicht meine Schuld. Herr, mir hilft nur deine Huld. Da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nackt und bloß, ach, kleid mich doch. Hilflos, ach, erbarm dich doch. Unrein, Herr, flieh ich zu dir. Wasche mich, sonst sterb ich hier. Die Gnade holt mich da ab, wo ich mich im Augenblick befinde. Das nicht herrlich? Die holt mich jetzt in diesem Augenblick ab hier, wo ich mich befinde. Und diese unvollkommene Predigt hat. Wobei ich nicht frei bin von mir selbst. Ja, er hat mich erlöst. Er hat mir in Christus ein reines Herz geschenkt. Aber in der Praxis ist das alles eine sehr unvollkommene Sache. Aber so holt er mich ab. So liebt er mich. So will er mich haben. Und dich auch. Da dürfen wir Gott schauen in seiner Herrlichkeit. Wir kommen zum Schluss. In seiner Gnadenherrlichkeit dürfen wir Gott schauen. Als solche, die einen im Glauben auf ihn blicken, auf den Herrn Jesus und alles von ihm erwarten und alles in ihm haben, schauen wir seine wunderbare Gnade. Herr, lass mich deine Herrlichkeit schauen. Und der Herr sagt, habe ich dir nicht gesagt, so du glauben würdest, du würdest die Herrlichkeit Gottes schauen. Das ist wunderbar. Ihr Lieben, das macht mein Herz so froh. Manchmal möchte ich am liebsten laut rufen und den Herrn laut preisen für seine wunderbare Gnade für einen Sünder, wie ich es bin. Und einst werden wir ihn nicht nur im Glauben schauen, sondern wir werden ihn von Angesicht schauen. Wir werden ihm gleich sein, nicht was unsere Stellung angeht, aber was unser Wesen angeht. Wir werden erfüllt sein mit vollkommener Gottesherrlichkeit. Da wird das reine Herz auch in uns eine praktische Wirklichkeit sein. Das haben wir jetzt nicht. Aber dann wird es in uns eine wirklich erfahrene Wirklichkeit sein. Der Herr mag uns schon eine Vorfreude schenken auf jeden großen Tag, da er uns abholt, und dann wird auch alles andere, alles Unvollkommene gänzlich in der Praxis, in der Erfahrung abgetan sein. Aber jetzt schon, ihr Lieben, nehmt das mit nach Hause. Denkt darüber nach, jetzt schon dürft ihr in Christus Jesus ein reines Herz haben und gereinigt durch sein Blut und dürft ihn schauen, immer wieder aufs Neue, wie er sich geoffenbart hat in seinem Wort. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Amen.